Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute am 11. Juni 2023 bei, ja, ich sag mal, knapp 30 Grad und bestem Sonnenschein und mit einem erneuten Mikrowechsel. Heute mit mir, Carsten Kellermann, wird über Borussia sprechen. Hanna Gobrecht. Hallo, Hanna.
Hallo, Carsten.
Und wir sitzen wieder getrennt. Ich in Mönchengladbach und du sitzt in der Heimat, in der Nähe von Trier, darf man so sagen. Und wir sprechen quasi dann über einige Berge und Bäume miteinander in dem heutigen Tag. Das Thema ist Borussia Mönchengladbach.
Genau. Und am Freitag gab es die Pressekonferenz. Gerardo Seoane wurde vorgestellt. Du warst für uns vor Ort. Ich habe die PK im Livestream verfolgt. Ja, erzähl doch mal, wie war denn dein erster Eindruck am Freitag?
Ja, Gerardo Seoane, ein, ich sag mal, typischer Schweizer, fast kann man sagen, sehr ruhig, geflissentlich, sehr gut geschult, würde ich mal sagen. Geschult als Fußballtrainer, aber auch rhetorisch. Ich fand, er hat sich gut verkauft, kam aufgeräumt rüber, kam ruhig rüber, kam aber auch ein bisschen fordernd rüber in den entscheidenden Situationen, wenn es darum ging zu sagen, darüber werden wir im Detail ja noch sprechen, was er dann für den Kader braucht, hat sich aber auch, und ich glaube, das war sehr wichtig, einfach in dieser Situation eindeutig zum Borussia-Weg bekannt. Und wenn man sich seine Vita anschaut, er hat ja auch 8 Jahre im Nachwuchs des FC Luzern gearbeitet, hat dann in Bern zwar ein Meisterteam übernommen, aber dieses dann auch weiterentwickelt, dann ist er schon auch ein Trainer, der dann eben auch mit dem Hintergrund, den er da hat, gut zu Borussia passt, wie ich finde.
Ja, du hast gesagt, ruhig. Ich fand sogar fast, dass es so eher kühl gewirkt hat. Also das jetzt auch komplett ohne Wertung. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Vor allem, wenn man dann jetzt den Vergleich zum letzten Jahr mit Daniel Farke zieht, zu seiner ersten Vorstellungspressekonferenz. Da ging es ja, ich kann mich noch erinnern, da waren ja alle Borussia-Fans Feuer und Flamme, haben ihn da, waren sehr begeistert, weil Farke unter anderem ja auch immer wieder die Fans thematisiert hat, die große Tradition. Das hat Gerardo Seoane jetzt gar nicht gemacht. Auch seine Titel und Erfolge der Vergangenheit waren gar kein Thema. Deswegen hat das für mich so sehr fokussiert auf die Aufgabe gewirkt. Die Pressekonferenz hat ja auch nur 30 Minuten gedauert. Letztes Jahr ging es über eine Stunde. Das waren noch so die Unterschiede, die mir dann aufgefallen sind. Aber wie schon zu Anfangs gesagt, das muss jetzt gar nichts Schlechtes sein. Und ja, hat auf mich auf jeden Fall auch einen sehr seriösen ersten Eindruck gemacht.
Ja, und ich glaube, das war auch irgendwo das Ziel der ganzen Geschichte. Daniel Farke war ja ein sehr, ist ja sehr emotional die Geschichte angegangen, hat auch viel erzählt über die große Borussia-Vergangenheit. Das Thema hat Cioane kurz angeschnitten, hat schon gezeigt, dass er weiß, worauf es ankommt, wenn man für Borussia Mönchengladbach arbeitet, eben weil er erwähnt hat, dass er im Nachwuchsbereich tätig war, weil er sich auch als Entwickler dargestellt hat. Aber auch dieses Fokussiertsein auf die Aufgabe war, glaube ich, den Borussen insgesamt wichtig, dass hier eben nicht groß thematisiert wird, die Größe des Trainers. Ich meine, also ich muss schon sagen, das ist Gerardo Cioane schon eine Nummer für Gladbach in der aktuellen Zeit. Nach zweimal dem 10. Platz, Mittelmaß, doch absteigender Tendenz punktemäßig. Und dann kommt jetzt einer, der in Bern 4 Titel geholt hat, 3 Meistertitel und einen Cup gewonnen hat, mit Leverkusen in die Champions League eingezogen ist. Jetzt die zweite Bundesliga-Station ist schon, finde ich, das ist schon was, dass der jetzt in Gladbach gelandet ist, der Gerardo Cioane, hat ja auch aufgrund, er ist ja halb Spanier und spricht viele Sprachen und ist also ein sehr internationaler Typ. Das hat natürlich schon was zu sagen, das zeigt natürlich was, steht Gladbach gut zu Gesicht. Aber wie gesagt, er hat sich schon etwas zurückgenommen und ich glaube, das war auch wirklich das Ziel dieser Pressekonferenz, einfach ihn als Fachmann darzustellen. Er ist kein Lautsprecher und will, glaube ich, vor allem eins, er will jetzt erstmal arbeiten, die Mannschaft kennenlernen, das hat er ja auch gesagt.
Ja, ich glaube auch, dass er in den nächsten Monaten mit Sicherheit auch andere Möglichkeiten gehabt hätte, weil eben bei vielen noch das sehr, sehr erfolgreiche erste Jahr in Leverkusen im Kopf ist. Aber er hat ja auch betont, wiewohl er sich in Leverkusen beziehungsweise generell in der Bundesliga gefühlt hat. Und das heißt für mich auch, dass seine Familie jetzt wieder mitkommen wird. Er hat ja 4 Kinder. Und ja, hat gesagt, wie wohl sich seine Familie im Rheinland gefühlt hat und dass es halt auch einen Einfluss auf die Entscheidung gehabt hätte. Und deswegen, ja, war das vielleicht auch ein Punkt, der dann letztlich für Gladbach gesprochen hat. Einfach, dass es jetzt auch nicht so rüberkam, als hätte er da irgendwie das Ausland forciert.
Nein, also ich glaube, es war jetzt schon auch eine Entscheidung, die er ganz bewusst pro Borussia Mönchengladbach getroffen hat, weil er einfach auch eine Chance sieht. Ich habe es im ersten Kommentar auch so formuliert, es ist eine Herausforderung für Gerardo Cioane. Er weiß natürlich, dass die Mannschaft, die er in Leverkusen hatte, andere Möglichkeiten geboten hat, dass er möglicherweise seinen Fußball anpassen muss. Er will ja gerne sehr schnell, sehr offensiv unterwegs sein, aus einer Dominanz heraus. Und ja, da hat Gladbach natürlich einen etwas anders aufgestellten Kader als Leverkusen. Er hat das ja in den Spielen gegeneinander dann auch gesehen, wenn die Leverkusener den Gladbachern noch das ein oder andere Mal weggeflitzt sind. Ja, daran wird jetzt zu arbeiten sein. Und das war ja im Grunde auch so ein bisschen, also er hat das, wie gesagt, er war sehr schweizerisch diplomatisch in dieser halben Stunde, hat das, ja, man kann jetzt sagen, geschickt oder sehr pointiert formuliert, dass natürlich erstmal jetzt auch Roland Wirkus, der Manager, dran ist, den Kader zu verändern. Cioane wird mit Sicherheit seine Ideen eingebracht haben. Es wurde ja auch gesagt, dass eben vom ersten Tag an, als man sich dann eben geeinigt hat auf eine Zusammenarbeit, gesprochen, geplant und geschaut wird, was man dem Kader zufügen kann. Und Hanna, ich glaube, das liegt eigentlich auf der Hand, was das dann sein muss.
Ja, also natürlich, das ist ja schon seit Monaten Thema, seitdem feststeht, dass Markus Thuram den Club verlassen wird. Borussia braucht einen Stürmer, eine Nummer 1 sozusagen da vorne, eine Nummer 1 auf der 9, wenn man so sagen möchte. Da ist es im Moment, es werden hin und wieder mal Namen gehandelt, aber Roland Wirkus hat ja gesagt, aus seiner Sicht, dass der Transfermarkt sehr schleppend sei. Ich muss sagen, wenn man das jetzt auf die gesamte Liga oder den gesamten Markt überträgt, dann ist es, finde ich, nicht so zu beobachten. Andere Clubs nehmen Spieler unter Vertrag, treffen Entscheidungen. Wenn man das jetzt mal sich versucht, in seine Situation hineinzuversetzen, warum er das sagt, dann heißt das für mich, dass er aus welchen Gründen auch immer oder Borussia die Vorstellungen, die sie haben, gerade noch nicht umsetzen können. Es kann sein, dass eben für den großen Transfereinkauf, weil wir reden ja auch von einem zweistelligen Millionenbetrag, der da wahrscheinlich für einen neuen Stürmer fließen müsste, dass da Verkäufe fehlen. Manu Kone wurde ja jetzt dann doch sehr ernst mit Liverpool in Verbindung gebracht. Da ist aber noch nichts fix. Also es wirkt auf mich so, als müsste da noch was passieren, dass bei Borussia so richtig was ins Rollen kommt.
Das glaube ich auch. Das fühlt sich auch so an. Das haben wir ja auch in den vergangenen Wochen immer mal wieder thematisiert, dass es diesen Dosenöffner braucht, wo dann eben auch das Geld fließt. Und wenn man sich so die ersten Transfer-Dinge mal anschaut bei Roland Wirkus, hat er ja immer dann reagiert, wenn Möglichkeiten da waren. Jetzt wurde beispielsweise Julian Weigel von Lissabon gekauft, nachdem klar war, dass Jordan Bayer nach England geht und beim FC Burnley eben festangestellt wird, dass da die 15 Millionen aus England kommen. Dann wurde sofort Julian Weigel klargemacht, mit Benfica Lissabon gesprochen, die 7,1 Millionen Deal ausgehandelt. Und so stelle ich mir das jetzt auch vor, dass da wirklich die Dinge in der Pipeline sind. Natürlich die Gladbacher auch ein bisschen auf heißen Kohlen sitzen, weil man eben mit Spielern sicherlich auch da im Wort steht und jeder wartet jetzt, dass es dann losgeht. Und sollte jetzt aus Liverpool das Zeichen kommen, wir machen den Kone, ist ja auch schon zu hören, dass er möglicherweise schon Richtung Medizincheck geht und doch sehr interessiert ist, also dass er hier in Gladbach nochmal irgendwie aufschlägt, das würde ich absolut ausschließen. Und je schneller es geht, desto schneller können auch die Borussen handeln. Und es sind sicherlich jetzt nochmal ein paar neue Aspekte reingekommen, Anna, und ich glaube, das ist auch klar, wo Gerardo Sojane dann sicherlich auch so seine Fußstapfen mit einbringen will in diese Transfergeschäfte. Natürlich, darauf hat er sich auch ganz klar bezogen, im Sinne dieses Borussia-Wegs, den Roland Wirkus formuliert hat, aber natürlich auch im Sinne eines Gerardo Sojane, der natürlich seine Vorstellung hat, welche Spieler er gerne hätte.
Ja, ich fand's auch, du hast eben schon angedeutet, dass die beiden ja auf der Pressekonferenz gesagt haben, dass sie dabei sind, Profile zu erstellen. Das zeigt natürlich, und das kann mir auch keiner erzählen, dass es anders ist, dass der Trainerwechsel sie in gewisser Weise schon auch wieder zurückgeworfen hat, weil neue Spieler wollen natürlich auch wissen, mit wem sie zusammenarbeiten. Das ist erst nach der Trainervorstellung möglich, erst dann ist es klar. Das kann natürlich auch sein, dass Spieler, mit denen sie möglicherweise schon sehr weit waren, ich nenne da Robin Hack als Beispiel, da kann Sojane jetzt sein Veto einlegen. Ich finde, wenn das jetzt zum Beispiel ein Spieler ist, wo er sagt, nee, der ist nichts für ihn, dann muss er auch sein Veto einlegen. Das ist ein ganz, ganz natürlicher Vorgang. Es wird ja immer von Clubs gerne erzählt, jetzt auch unabhängig von Borussia, sondern ganz allgemein, dass die Spieler nicht nach Trainern verpflichten, sondern jene, die zum Club und zum allgemeinen Spielstil passen. Aber es ist ja ganz klar, also Gerardo Sojane wird da jetzt keinen Spieler vor die Nase gesetzt bekommen, den er absolut nicht haben möchte. Und ja, da muss man jetzt gucken, was kann Roland Wirkus ihm quasi erfüllen, welche Wünsche und Vorstellungen. Und das kann dann auch noch ein bisschen dauern.
Ja, glaube ich auch. Und wir hatten ja tatsächlich damit gerechnet, dass der Hack nach dem zweiten Relegationsspiel der Bielefelder, ist ja nun abgestiegen, die Arminia, dann auch relativ schnell geht, eigentlich in dieser Woche möglicherweise noch vorgestellt wird. Nun gut, kam natürlich die Sojane-Verpflichtung und Verkündung und Pressekonferenz erstmal dazwischen. Aber möglicherweise geht es dann beim Hack doch nicht so schnell, wie wir gedacht haben oder wie viele gedacht haben, wie schon angesagt war. Und ich sehe es genauso. Also es wäre jetzt ja sehr seltsam, wenn da jetzt Spieler geholt werden, wo Sojane sagt, puh, das wird dann schon schwierig. Das hat man in der Vergangenheit ja auch gesehen, dass die Trainer dann auch relativ klar deutlich gemacht haben, dass sie mit diesen Spielern dann auch nicht wirklich so richtig dick planen. Ich nenne da jetzt mal im Fall Farke den Marvin Friedrich, der ja da doch irgendwie in einer schwierigen Situation war, natürlich auch nicht seine Leistung gebracht hat, aber sicherlich bei Farke nicht ganz so weit vorne im Bus gesessen hat, wie er sich das sicherlich ausgemalt hätte. Ja, und ähnlich könnte es dann eben auch in anderen Fällen sein. Darum, da wird es klare Absprachen geben. Sojane wird seine Vorstellung haben, wohl wissend, wie gesagt, was Gladbach kann, was Gladbach braucht. Und er hat ja auch nochmal darauf hingewiesen, dass er sich damit auch arrangiert mit dem Gladbacher Weg, heißt also mit den finanziellen Möglichkeiten und mit den Ansprüchen an den Fußball. So wird er sich dann entsprechend anpassen. Und er wird ja auch als ein Trainer, oder er hat das ja auch so gesagt, als ein Trainer, der gar nicht so festgelegt ist auf einen gewissen Stil, sicherlich aus einem Dominanzfußball heraus, Ballbesitz sicherlich eher pro der Seoane-Mannschaft, aber dann eben mit Speed und auch mit Pressing-Elementen. Aber glaube ich, und das finde ich eigentlich auch ganz wichtig, ein bisschen angepasst an an die Möglichkeiten der Mannschaft. Hanna, oder wie hast du das rausgehört?
Ja, jetzt Stichwort anpassen. Ich habe mir tatsächlich ein Zitat rausgeschrieben, was ich ganz gut fand und was das dann auch nochmal aufzeigt, weil Seoane meinte, die Kadermöglichkeiten nehmen immer einen wichtigen Einfluss darauf, wie wir spielen wollen und sollen. Ich bin ein Trainer, der sich den vorhandenen Spielern anpasst, um das Bestmögliche rauszuholen. Also das unterstreicht auch nochmal dieses Diplomatische, was du eben meintest, weil natürlich wird ihm auch klar sein, dass es da noch die ein oder andere Justierung im Kader braucht. Aber ich glaube auch, dass er ein Trainer ist, der diese hohe Aktivität, von der er gesprochen hat, dieses mutige Auftreten mit und ohne Ball, dass er das auch Spielern beigebracht bekommt oder eingeimpft bekommt, die eben jetzt da sind und vielleicht auch Spielern, die bisher nicht so sehr dafür bekannt sind, weil da muss es ja dann jetzt auch mal bei einigen im Kader Klick machen.
Ja, definitiv. Also da wird's mit Sicherheit, also er hat auch angekündigt, Seoane intensiv jetzt mit den Spielern Gespräche zu führen. Da wird sich sicherlich im Kader auch nochmal das eine oder andere anders oder neu justieren. Vielleicht Spieler, die kaum eine Chance hatten. Du hast sie ja auch schon mal ein bisschen aufgezählt, eben erwähnte Friedrich, vielleicht auch ein Hannes Wolf, die möglicherweise jetzt noch mal eine andere Chance wittern und sich da neu aufstellen können und bei Null anfangen, bei Farke ja doch etwas hinten dran waren. Und andere, wir denken da sicherlich beide erstmal an Nico Elvedi und Florian Neuhaus. Elvedi habe ich noch kurz getroffen übrigens vor der PK mit Seoane. Er war gerade auf dem Weg zur Schweizer Nationalmannschaft, hatte sich noch seine Fußballschuhe abgeholt. Und da gibt es zumindest noch nichts Neues, wo es da hingeht oder ob es überhaupt weggeht. Wird man schauen, auch da wird Seoane sicherlich die Gespräche führen. Hat nochmal darauf verwiesen, dass es für ihn natürlich schon auch ein Faktor Borussia Mönchengladbach und die Verbindung in die Schweiz ist, die für Gladbach gesprochen hat. Und so wie wir es gerade, wie du es auch gerade beschrieben hast mit dem Zitat, finde ich, passt wirklich gut. Wenn man mal so sagt, dass Seoane sicherlich, wenn man jetzt die vergangenen Trainer Borussias mal nimmt, ohne ihn da jetzt 1:1 vergleichen zu wollen, aber er hat schon Parallelen zu Lucien Favre. Ich habe das in einem Text, den können wir vielleicht auch nochmal in die Shownotes stellen, da nochmal ein bisschen rausgearbeitet, eben dieses Arbeiten im Nachwuchs von der Pike auf den Trainerjob lernen. Natürlich die Titel, die er in der Schweiz geholt hat, wie Favre 4. Natürlich auch, dass eben Gladbach seine zweite Bundesliga-Station ist. Bei Favre war es Hertha. Auch da ging es ins internationale Geschäft. Bei Seoane Leverkusen Platz 3 und in die Champions League. Also da ist die Erfahrung im Jugendbereich, dann die Erfolge in der Schweiz, dann eben die ersten Eindrücke der Fußball-Bundesliga. Aber auch dieses Anpassen an die Mannschaft erinnert mich so ein bisschen an einen Trainer wie Dieter Hecking, der aus seiner Erfahrung heraus halt auch weiß, dass es gar nichts bringt, wenn man seine Schablone immer hat, sondern dass man eben gucken muss, was gibt die Mannschaft her und dann eben an den Spielern arbeitet. Und das, Hanna, fand ich einen wichtigen Aspekt, dass Seoane ganz klar gesagt hat, in die Spieler reinhören, die Spieler verstehen. Und ich glaube, das ist mit das Wichtigste, gerade bei dieser Gladbacher Mannschaft, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Da hat er jetzt ja angedeutet, das meintest du ja auch gerade, dass er mit dem ein oder anderen Mal in den nächsten 2, 3, 4 Wochen telefonieren wird. Ich glaube, da geht's dann vor allem um die Führungsspieler, die jetzt zum Teil auch dann noch auf Länderspielreisen sind. Dass es da sicherlich schon, bevor man sich dann am 7. Juli trifft, das ein oder andere Telefonat und den Austausch geben wird. Das ist ja auch wichtig, einfach, dass er ein Gefühl dafür bekommt, wer hat hier in der Mannschaft was wie zu sagen, wer hat diese und jene Sorgen. Vor allem werden ja, je nachdem, ein Jonas Hofmann, der jetzt noch beim DFB ist, könnte vielleicht mit ein paar Tagen Verspätung in die Vorbereitung einsteigen, wobei das ja auch so eine Sache ist. Einem neuen Trainer zeigt man sich ja gerne und ich kann mir dann auch vorstellen, dass es den ein oder anderen verkürzten Urlaub auch geben wird.
Definitiv. Also auch da habe ich kurz mit Nico Elvedi gesprochen, sagt, dann sieht man dich hier, stand jetzt natürlich am 7. respektive 9. Juli wieder, wenn es wieder losgeht. Aber Nico Elvedi war auch schon das eine oder andere Mal einer der Frühstarter nach Turnieren und aus dem Urlaub. Und da glaube ich wirklich, dass es einige auch nicht unnötig hätten, genau so die Geschichte anzugehen. Weil, und ich glaube, das ist auch so das, was, wenn man die Kommentare dann auch in der Pressekonferenz beziehungsweise unter den Videos von der Pressekonferenz in den sozialen Netzwerken liest, also viele Fans nehmen jetzt wirklich auch mal die Mannschaft aufs Korn und sagen, da muss jetzt was kommen. Das ist jetzt der dritte Trainer nach Hütter und Farke, der sich dann eben da einbringt und versucht, diese Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen. Nachdem da die Rose-Geschichte da alles so ein bisschen ins Wanken gebracht hat. Und ja, da muss die Mannschaft jetzt ganz anders mitarbeiten. Und ich glaube, dass der Gerardo Seoane von der Art her jemand ist, und das sagt man ihm ja auch nach, dass er so ein bisschen ein Spielerversteher ist, aber im fordernden Sinne. Nicht, vielleicht war Daniel Farke manchmal zu nett, zu nah dran an der, also gefühlsmäßig, emotional zu nah dran an der Mannschaft, hat sich zu sehr vor die Mannschaft gestellt. Und was man von Seoane so hört, ist schon, dass er durchaus die Sprache der Spieler spricht, aber auch, wenn es darauf ankommt, da wirklich mal kritisch rangehen kann und auch mal dazwischen hauen kann. Und ich glaube, diese Mischung ist extrem wichtig, gerade bei dieser Gladbacher Mannschaft, die ja immer noch lernen will eigentlich, lernen muss vor allem, und dann natürlich auch Angebote bekommen muss. Also Gladbach hat schon eine sehr anspruchsvolle Mannschaft und ich glaube, dass Seoane ein anspruchsvoller Trainer ist, der auch ein vielleicht einfaches Spielsystem, er hat ja oft dieses 4-4-2, 4-2-3-1, aber eben mit einer sehr komplexen Umsetzung und naja, wie sagt man so schön, da könnte es matchen, weil eben die Ansprüche auf beiden Seiten hoch sind und vielleicht will man sie dann auch mal wieder erfüllen.
Ja, und Seoane wird ja auch kein Trainer sein, der sich jetzt gedacht hat, okay, ich habe Leverkusen jetzt im ersten Jahr in die Champions League geführt bin jetzt hierher gekommen, um in Gladbach dauerhaft im Mittelmaß festzustecken. Das gar nicht. Aber es ist natürlich klar, dass wir jetzt auch nicht nächste Saison darüber reden müssen, dass Borussia da irgendwie in die oder auf die internationalen Plätze stürmt. Es ist ja sowieso noch jetzt viel zu früh, um das alles zu beurteilen. Da werden die ersten Testspiele, das Trainingslager, werden da mal den Eindruck irgendwie weiten. Aber für alles andere ist es jetzt natürlich viel zu früh. Und deswegen, und das war ja aber auch nicht anders zu erwarten, gab es da jetzt am Freitag auch keine riesigen Zielsetzungen fürs neue Jahr. Also es war ja weder von irgendwie Einstelligkeit die Rede, ja, noch Europa. So muss man es dann auch erstmal angehen. Und ja, dann schauen wir mal, was dann dabei rauskommt.
Wobei, glaube ich, die Einstelligkeit, das hat ja Stefan Schippers im Zuge oder im Rahmen der Mitgliederversammlung nochmal klar gesagt, dass es da schon wieder hingehen soll. Und ja, jetzt ist Gladbach zweimal Zehnter geworden und ich glaube schon, dass Seoane, auch wenn er es jetzt nicht wortwörtlich ausgesprochen hat, den Anspruch hat, schon dann diese Einstelligkeit, also Platz 9 aufwärts, wieder zu erreichen. Und ich glaube, dieses Thema Europa ist das, was die Gladbacher so ein bisschen meiden wie der Teufel das Weihwasser, weil dadurch natürlich dann auch Träume entstehen. Natürlich auch der Vergleich mit Lucien Favre. Seoane ist ja der zweite Schweizer Trainer. Favre hat Gladbach vom Fastabsteiger in die Champions League geführt und oder zum Champions League Teilnehmer gemacht. So und ja, das sind natürlich Ansprüche, die man an Seoane gar nicht haben kann. Er ist jetzt hier, um Gladbach erstmal wieder auf Kurs zu bringen, zu stabilisieren und diesen Turnaround zu schaffen. Das heißt also, die negative Tendenz der vergangenen drei Jahre umzudrehen, wieder positiv hinzugehen. Und ich sag mal, diese 50-Punkte-Marke, das wird sicherlich was sein, was auch ein Seoane im Blick hat, ohne daraus jetzt irgendwelche großen Ansprüche abzuleiten. Aber das sind einfach Dinge, die Gladbach schon drauf haben sollte und sicherlich auch das Ziel sein müssen, um gar nicht weiter nach unten schauen zu müssen. Und da bin ich absolut bei dir. Ich glaube nicht, dass Gerardo Seoane hier hingekommen ist, um jemand zu sein, der hier dauerhaft damit beschäftigt ist, Gladbach nicht in den Abstiegskampf abrutschen zu lassen. Natürlich wird das Wort Übergangssaison auch über dieser kommenden Spielzeit stehen, wieder mit einem neuen Trainer, wieder mit einem neuen Stil in gewisser Weise, auch wenn es diesen Grundtenor des Borussia-Wegs gibt, der sich eben in Richtung dominanter oder Ballbesitzfußball orientiert. aber trotzdem neuer Trainer, neuer Stil. Und Johanna, dein Eindruck, wäre für dich Seoane jemand, der dir das rüberbringen könnte?
Ja, also das war ja das, was ich auch am Anfang meinte. Es wirkte, also was ich jetzt so positiv fand, es wirkte sehr seriös, sehr positiv. Und ja, jetzt hat er 4 Wochen Zeit oder 3,5, sich im stillen Kämmerlein auf die Vorbereitung vorzubereiten, auf alles, was da auf ihn zukommt. Und man muss ja sagen, neuer Trainer heißt ja meistens nicht immer nur ein neues Gesicht. Gerardo Seoane hat noch einen Co-Trainer mitgebracht, Patrick Schnabiler, auch ein Schweizer. Mit dem hat er schon in Bern und Leverkusen zusammengearbeitet und er bringt Nicolas Dion als Athletiktrainer mit. Aber das war dann auch am Freitag ein Thema, es soll noch jemand kommen.
Genau, wir hatten im Vorfeld schon mal die Geschichte gemacht, Gladbach sucht den neuen Geideck. Frank Geideck war ja über Jahre, also eigentlich fast 13 Jahre lang der Co-Trainer, der quasi am Verein angedockt war. Und das hat Roland Wirkus bestätigt, dass ein solcher Trainer, Geideck ist ja 2022 nach seiner Versetzung zu U23, ist er Richtung RB Leipzig entschwunden, gehört ja zum Trainerstab von Marco Rose. Und ja, dann ist eben dieser Posten des, ich sag's mal, Vereins-Co-Trainers vakant. Oliver Neuville ist noch da als Offensivtrainer. Und Wirkus hat halt bestätigt, dass da noch die Position besetzt werden soll, dass ein zweiter Co-Trainer noch dazu kommt, der dann eben am Verein angedockt ist und hat auch gesagt, dass es ein Trainer aus der Mitte Borussias sein sollte. Ich habe dann nochmal nachgefragt, ob das bedeutet, eine interne Lösung. Da hat Wirkus gesagt, dass es eher darum geht, dass er eben den Borussia-Weg versteht. Ich deute das so ein bisschen, Hanna, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber so ein bisschen so, dass da ein neuer Trainer noch dazukommt, der aber schon einen Borussia-Bezug hat, entweder weil er schon hier gespielt hat, weil er schon als Co-Trainer hier gearbeitet hat. Also jemand, der den Club dann auch kennt, ähnlich vielleicht ein bisschen wie beim neuen Sportdirektor Nils Schmadtke, der jetzt am Freitag noch nicht öffentlich vorgestellt wurde. Aber so in die Richtung, der ja auch hier mal Co-Trainer, Scout gewesen ist und Jugendtorwart war. Also so in der Art könnte ich mir das dann schon vorstellen, dass da jetzt was kommt.
Ja, und es ist auch wichtig, also natürlich, ich glaube, wenn Gerardo Seoane da jetzt den Wunsch hätte, noch einen Co-Trainer von sich noch irgendwie mitzubringen, dann wäre das auch möglich gemacht worden. Aber es ist für den Club, du hast es gesagt, einfach ja, kann nur gut sein, wenn es da jemanden gibt, der so eine gewisse Konstanz wieder auf der Co-Trainer-Position reinbringt, weil Frank Geideck war für die Trainer, unter denen er bei Borussia gearbeitet hat, immer wichtig, erstmal der erste Ansprechpartner, um vielleicht auch in eine Mannschaft reinzuhorchen. Wenn man da jemanden im Trainerteam hat, der den Club kennt, dann kann es sehr, sehr wertvoll sein. Co-Trainer ist ja manchmal auch so ein bisschen so eine Art, ja, Pädagoge, heißt, dass die Spieler mit den Co-Trainern oft auch so ein bisschen so eine, ja, freundschaftliche Art haben. Ich denke da an Frank Geideck und Toni Janschke und Patrick Herrmann. Einem Co-Trainer vertraut man vielleicht auch mal Sachen an, mit denen man nicht direkt zum Trainer geht. Und deswegen wäre es dann, glaube ich, auch einfach wichtig, dass da jemand jetzt ist über Jahre, der das alles so ein bisschen dann aus der Borussia-Mitte steuert.
Ja, das glaube ich auch. Und damit würde das Trainerteam dann ja auch rund sein. Es gab ja auch schon bei Marco Rose, der hatte 2 Co-Trainer mitgebracht in René Maric und Alexander Zickler. Und auch Adi Hütter hat ja 2 Co-Trainer mitgebracht. Und in beiden Fällen war eben Frank Geideck dann der Dritte im Bunde. Und Adi Hütter hat dann nochmal explizit gesagt, dass er gerade Geideck wegen seiner Erfahrung auch mit dem Verein und wegen seiner Erfahrung über die Entwicklung des Vereins eben schätzt und darum auch im Team haben wollte. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass Daniel Farke auf diese Erfahrung nicht zurückgegriffen hat. Er als Bundesliga-Neuling und auch seine Co-Trainer unerfahren in der Bundesliga. Ich weiß nicht, ob vielleicht Geideck da doch hätte helfen können. Wir haben ja damals, Hanna, auch als wir mit Eugen Polanski ein Interviewtermin hatten, haben wir auch über Geideck gesprochen und er hat ja auch dessen Erfahrungen sehr explizit hervorgehoben.
Ja, genau. Und da ging es darum, dass zum Saisonstart, als es für die U23 noch nicht so erfolgreich lief, also vor allem von den Ergebnissen her, da meinte Eugen Polanski halt, dass man dann als junger Trainer sich natürlich direkt hinterfragt und jenes dann komplett umwerfen möchte und alles nochmal überdenkt. Und dann hat Frank Geideck einfach gesagt, ey Eugen, bleib ruhig, alles gut, gib dem Ganzen ein bisschen Zeit, die Ergebnisse werden kommen. Die Vorstellung, die wir vom Fußball haben, das passt so. Und das war, glaube ich, für Eugen Polanski eine sehr, sehr wertvolle Lernerfahrung, die er da gemacht hat. Und die hätte es halt dann ohne jemanden, der sich seit Jahrzehnten in diesem Bundesliga-Geschäft auskennt, dann auch nicht gegeben.
Genau, und ich glaube, genau diesen Aspekt will Roland Wirkus auch wieder installieren, eben einen Co-Trainer zu haben, der ganz deutlich mit dem Verein verbunden ist und dieses dann eben auch wieder installieren. Ich bin gespannt, welche Kandidaten da in Frage kommen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Suche noch ein bisschen dauert, weil es eben auch abgestimmt werden wird mit Seoane natürlich. Das muss ins Team passen, das hat Roland Wirkus auch gesagt. Und klar, es muss natürlich irgendwo zusammenpassen. Natürlich müssen die Herrschaften da zusammen funktionieren. Aber ich bin gespannt und die Suche wird, würde ich jetzt mal sagen, so noch 1-2 Wochen bestimmt dauern.
Ja, und dann wird es aber natürlich rechtzeitig zum Pflichtspielstart ein komplettes Trainerteam geben. Erste Pflichtspiel ist traditionell das DFB-Pokalspiel und wenn ihr diese Folge hört, in dieser Woche am Sonntag, am 18. Juni, wird es ja die DFB-Pokal-Auslosung geben, Carsten. Was soll, können und wollen wir uns da für Borussia wünschen?
Ja, was wünsche ich mir für Borussia? Eigentlich ein Wunsch, den ich schon längere Zeit hege. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass es knapp dran war, weil die Kugeln entsprechend nah beieinander rausgeholt wurden. Aber geklappt hat noch nie. Ich würde tatsächlich gerne mal Borussia Mönchengladbach beim SC Preußen Münster sehen. In Münster habe ich studiert. Bin dort geboren und die Preußen sind ja ohnehin ein Club, der den Gladbachern einigermaßen verbunden ist. Carsten Kramer, damals Stadionsprecher, kam ja aus vom SC Preußen und der ein oder andere Spieler auch, den die Gladbacher hatten, hat vorher auch mal bei Preußen Münster gespielt. Also irgendwo ist eine Verbindung da und naja, Münster ist halt auch immer eine Reise wert. Also das wäre cool, mal da im alten Stadion da in Münster da aufzulaufen.
Ach, guck mal. Ja, und ich habe auch mal geguckt, wer da so im Lostopf ist und hab mich dann, es wäre eine sehr weite Reise, aber hab dann mal gesagt, dass ich glaube, dass der Rostocker FC, das ist der Landespokalsieger aus Mecklenburg-Vorpommern, da gezogen wird für Borussia.
Also Rostock auf jeden Fall auch, eine alte Hansestadt, eine tolle Reise, war eine Münde in der Nähe, damals Borussia ja als Hansa Rostock noch Gegner war in der Bundesliga, das ein oder andere Mal da gewesen und auf jeden Fall definitiv eine Reise wert da an die Ostsee. Und Anna, jetzt würde ich mal ein kleines Spielchen vorschlagen. Unsere Kollegen Yannick Sorgatz und Thomas Grulke sind nun ist klar, wir beide podcasten, also haben die beiden anderen heute frei, was nicht heißen würde, dass nicht trotzdem diese Konstellation beim Podcast stattfinden könnte. Aber wie gesagt, beide heute frei. Jetzt müssten wir beiden uns mal überlegen, was wir diesen Herrschaften denn für Pokallose zudenken würden, wo sie sagen würden, hey, da hätten wir Bock drauf. Also, fangen wir an mit Yannick.
Oh, dann nehme ich Yannick. Ja, okay, das ist glaube ich gar nicht so schwer, dann soll er doch den FC Oberneuland bekommen. FC Oberneuland, jetzt denken alle, hey, Moment, da hat doch Gladbach erst gegen gespielt. Ja, richtig, im Pokal und im Freundschaftsspiel, aber die haben dann nach dem Testspiel gegen Gladbach, wenige Tage später haben die den Landespokal in Bremen gewonnen und ja, Yannick hat mal eine Zeit lang in Bremen gelebt und gearbeitet, also kann er doch da alte Freunde besuchen.
Ja, das ist doch nett, wenn man das noch ein bisschen verbinden kann. Naja, und bei Thomas bin ich jetzt einfach mal frech und sage, Carl Zeiss Jena. Hintergrund, also erst einmal war Thomas für uns ja in Leipzig, wir erinnern uns, dort beim Spiel. Und ja, ich glaube, da sind seine Bahnverbindungen waren so suboptimal, soweit ich mich erinnern kann. Jena ist ein bisschen näher dran, in Thüringen, nicht in Sachsen. Und damals, als Borussia in der zweiten Liga war, der Thomas arbeitet ja auch schon ewig bei uns in der Sportredaktion mit und ist als Borussia-Experte, da hat er dann oft das Vergnügen gehabt, die Spiele in den neuen Bundesländern zu betreuen. Und hat im Grunde alles bereist, war mit Sicherheit auch schon mal in Jena. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass er bestimmt gerne nochmal dahin fährt. Naja, und Carl Zeiss Jena hat ja auch noch irgendwie einen Bezug zu Borussia Mönchengladbach, denn Hans Meyer, der spätere Gladbach-Trainer, war dort ja auch Coach. Also von daher, ich sag mal, für Thomas Carl Zeiss Jena. Und ich bin gespannt, Hanna, wir werden das mit Sicherheit intern noch auflösen und werden aber nur verraten, wenn wir richtig gelegen haben, was die beiden gesagt haben, oder?
Natürlich. Sonntagabend sind wir schlauer. Ich glaube, 17.10 Uhr wird gelost und dann dürfte spätestens um 18 Uhr klar sein, auf wen Gerardo Seoane dann im ersten Pflichtspiel trifft.
Und ob möglicherweise einer, ich meine, wir haben jetzt 4 Wünsche geäußert von doch einigen anderen Möglichkeiten. Eins übrigens kann nicht zustande kommen. Wir haben ja das ein oder andere Mal mit Lars Stindl darüber gesprochen, der jetzt für den Karlsruher SC tätig ist. Und das ist maximal in der zweiten Runde möglich. Gerardo Seoane würde dieses Los bestimmt sehr gutieren. Denn das war in der vergangenen Saison der Zweitrundengegner von Bayer Leverkusen und zugleich auch der letzte Pokalgegner. Denn da ist Seoane gescheitert, also wäre er wahrscheinlich nicht so erpicht drauf, da ein Déjà-vu, zumindest was das Los angeht, zu erleben. Und naja, aber gucken wir erstmal auf die erste Runde, gucken wir auf die Auslosung und dann wissen wir ja auch, was das erste Pflichtspiel von Gerardo Seoane sein wird.
Genau, ja, in diesem Sinne haben wir über alles gesprochen, was seit der Pressekonferenz am Freitag wichtig war. Und dann würde ich sagen, wünschen wir euch eine schöne Woche und wir melden uns dann nächste Woche wieder.
Genau so. Und wie auch immer geartet, ein sportverbundenes Vergnügen. Bis bald. Tschüss.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de